Die Weihnachtszeit ist einfach schön. Die Lichter, die man überall sieht, fantastisch. Es ist dunkel, früh dunkel zu Abend, lang, nicht hell am Morgen. Umso mehr geniessen wir die Lichter. Wir fahren manchmal das Bettwil vorbei und dort gibt es ein Haus mit Garten. Das ist ein Lichter mehr. Also der ganze Garten ist voll Lichter. Das Haus ist verziert, alles miteinander, wahnsinnig. Das Beste haben wir letztens mal gesehen im Kanton Zug, in Cham. Da hat sich doch ein Block, haben sich Bewohner alle miteinander abgesprochen und die haben auf der ganzen Balkonfront von dem riesen Block, das ist ein recht grosser Block, eine einheitliche Beleuchtung gemacht. Also sie haben die genau gleiche Lichterkette über Balkon und alle haben den genau gleichen Stern überall aufgehängt. Und miteinander gibt das ein wahnsinnig schönes Bild. Dunkel. Kann das Dunkelheit von uns Menschen vertreiben? Vielleicht in einem gewissen Ansatz geniessen all die Lichter. Und vielleicht ist das ein Aufsteller für gewisse Leute, die Mühe haben. Der Jesaja, das war ein Prophet, der in der dunkelsten Stunde wahrscheinlich vom ganzen Erleben vom Volk Israel prophezeit hat. Wir sehen das an einer Verheißung von ihm im Kapitel 9, der erste Vers. Dort sagt er, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Ich habe mich gefragt, was steht da dahinter? Wenn einer dort aus Israel, wo wahrscheinlich viel mehr Licht ist jetzt als da, wenn einer da redet von Dunkelheit, in der Dunkelheit leben, Menschen im vom Tod überschatteten Land leben. Der Jesaja war Prophet im Südreich. Dort war Israel Teil, das Nordreich und das Südreich. Das Südreich, vor allem der Stamm Juda, war kleiner als das Nordreich. Und er hat im Südreich prophezeit, zur Zeit der beiden Könige Ahas und Hiskia. Der Ahas war ein gottloser König, wie wir uns das nicht vorstellen können. Er hat wirklich das alles gemacht, was Gott nicht gefallen hat. In seiner 16-jährigen Regierungszeit ist es ihm gelungen, Gott völlig auszuklammern aus dem ganzen Erleben von dem Stamm Juda. Er hat überall Götzenbilder, Götzenaltäre aufgestellt. Er hat im Gott Moloch geopfert, sogar Kinder geopfert, die verbrannt worden sind dann. Er hat seine Söhne durchs Feuer laufen lassen. Er hat damals schon Feuerläufer gegeben. Und er hat einfach das ganze Volk animiert zu einem zuchtlosen und lasterhaften Leben. Und schlussendlich hat er alles, was im Tempel innen war, zerstört. Im Gotteshaus innen. Alles kaputt gemacht. Er ist raus und die Türen zugemacht. Schluss. Fertig. Ende. Mit dem Gott und jeglichem Gottesdienst. Das ist ein König aus dem Südreich von Israel. Da ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, dass der Ahas so einfach alles einfach zugemacht hat, den Tempel, das Gotteshaus. Hat mich auch ein bisschen an die heutige Zeit erinnert, hier bei uns. Ist nicht so, dass auch wir Menschen um uns herum haben, die haben völlig innerlich zugemacht für Gott und alles Religiöse. Sie haben Gott vor die Tür gesetzt, wie der Ahas. der Ahas hat es wirklich so schlimm getrieben, dass selbst der König vom Nordreich, das war der Pekach, von ihm hat es auch geheißen, er hat alles gemacht, wo Gott nicht gefallen hat. Aber der Pekach, dem ist selber zu viel geworden, was da der Kollege im Südreich macht mit Gott. Und er hat entschieden, er geht denen da unten im Süden eine Lektion erteilen. Er hat einen Bruderkrieg angezettelt, ist mit seinem Heer auf Juda zugelaufen und hat an einem Tag 120'000 vom jüdischen Volk erschlagen. 120'000. Vielleicht spüren wir da, dass jetzt verstehen wir, dass der Jesaja da schreibt, über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Was ist damals denn der helle Schein? Das nimmt mir so ein Wunder. Jesaja, wenn du das miterlebt hast, was da passiert ist, was ist damals dein heller Schein? Sein Nachfolger, der Hiskia, das war ein Sohn von ihm, das war immer in der Familie weitergegangen. Der Hiskia war das extreme Gegenteil vom Ahas. Von ihm heisst es in der Bibel, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Als erstes hat er den Tempel wieder aufgemacht. Er hat den Tempel wieder ganz neu Gott geweiht. Hey, das ist unser Gotteshaus. Da wohnt Gott. Er hat Priester und Leviten wieder zitiert. Hey, hallo, ihr habt wieder zu tun. Wir feiern wieder Gottesdienst. Es braucht euch. Der Hiskia hat das ganze Volk aufgerufen zur Buße. Hey, wir müssen Buße tun. Was da gelaufen ist jetzt, die 16 Jahre, das ist ja wahnsinnig. Ganz Israel und Juda hat er dann nachher nach Jerusalem eingeladen und hat gesagt, hey, kommt, wir feiern wieder miteinander das Passafest. Und sie sind gekommen. Es hat mich erstaunt, dass der Hiskia sogar die eingeladen hat vom Nordreich, wo ja so wüst mit ihnen umgegangen sind. Was für eine Geste von der Versöhnung. Hey, kommt doch, wir feiern wieder, wir wollen wieder Gott anhängen und feiern gemeinsam das Passafest. Und das ist wirklich ein Freudenfest geworden mit Singen, mit Musik und anbeten, Gott loben. Nach einer Woche haben sie den Eindruck gehabt, hey, das lange noch nicht. Und sie haben noch mal eine Woche angehängt. Ein Fest wirklich. Der Hiskia hat rigoros aufgeräumt mit all dem Götzenzeug. Mit dem Altar alles kaputt gemacht. Und wir lesen hier noch weiteres über ihn. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Das war schon ein bisschen Weihnacht damals. Der Lichtblick von einem neuen, ganz anderen König. Heute zu dem 4. Advent lese ich einen weiteren Vers aus dem 9. Kapitel, nämlich den Vers 5. Denn uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Eine Geburt ist ja eigentlich nichts Besonderes. Und ich bin überzeugt, auch dort, wo Jesus geboren ist, in Bethlehem dann viel später, auch dann sind noch viele andere Kinder auf die Welt gekommen in dieser Nacht. Aber das, was dort passiert ist in Bethlehem, das war der Sohn Gottes. Der hat Gott auf die Welt geschickt. Das war nicht ein Sohn, wo Mann und Frau haben den Beitrag steuern können. Die Frau schon, aber Gott selber hat seinen Sohn geschickt und werden lassen durch den Heiligen Geist. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde, um uns zu retten. Und da lesen wir, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Auf den Schultern tun wir ja meistens schwere Sachen tragen, Lasten. Ein schwerer Sack, einen schweren Korb oder sonst irgendetwas. Wenn es da heisst, dass die Herrschaft auf seinen Schultern ruht, dann denke ich da eher an eine Auszeichnung. Das war eine Auszeichnung für Jesus. Auf ihm ist alle Herrschaft. Obwohl bei Jesus, müssen wir sagen, es war beides. Last und Auszeichnung. Er hat Last vom Kreuz getragen. Von dem Tod, den er erlebt hat wegen uns. Und doch war er Herr über all die Herren. König über all die Könige. Jesus sagt von sich selber ja, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Das heisst doch, es hat noch nie einen grösseren, noch nie einen mächtigeren gegeben als er. Und es wird auch nie einen mächtigeren geben in alle Zukunft. Er ist der grösste, der mächtigste, der herrlichste. Die Weihnachtszeit ist die alljährliche Erinnerung an das grösste Weihnachtsgeschenk, das ein Mensch je erhalten kann. Überkommen. Gnade von Gott durch Jesus Christus. Gnade, dass er uns annimmt und vergibt. Gleichzeitig ist es für uns Christen die Erinnerung, dass ich als Kind Gottes dem mächtigen Herrscher, dem grossen König, zu dem gehören. Vielleicht hast du im Moment vieles, was dich beschäftigt. Und du hast vielleicht ein bisschen Angst im Blick auf 2019. Wie kommt das noch raus? Eigentlich siehst du gar nicht so recht über den Haufen. Was kommt da noch auf mich zu? Du hast Angst. Es beschäftigt dich. Du hast oft Fragen, die dich belasten. Schlaflose Nächte hast du vielleicht. Ich darf dir sagen, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einem Schicksal ausgeliefert, auch nicht im Zufall. Der Größte von dieser Welt, Jesus, lenkt auch deine Geschichte, wenn du sein Kind bist. Und bleibt in deiner Nähe. Du bist in der Hand vom Größten. Und egal, was auf dich zukommt, an Schwerem und an Freudvollem, du bist und bleibst in seiner Hand. Der Vater David singt in einem Loblied, Psalm 145, 13, dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Daran dürfen wir uns klammern. Ja, so ist es. David, du hast recht gehabt. Und wir dürfen jetzt auch in die Welt rausposaunen. Alle Herrschaft ruht auf den Schultern von Jesus. Jetzt sehen wir hier in unserem Text, der Herrscher hat noch ein paar andere Namen. Vier andere Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ich will da auch noch ein bisschen drauf eingehen. Er heisst wunderbarer Ratgeber. Das heisst nicht, dass Jesus ein Wundertüten ist. Aber er ist wirklich ein super Ratgeber, der dich beraten kann. Seine Weisheit ist außergewöhnlich. Und seine Absichten sind so von Liebe geprägt, dass es Staunen auslöst. Seine Gedanken und sein Wille kann begeistern. Ratgeber war damals ein Job. Jeder König hatte ein paar Ratgeber und die hat er zugezogen, wenn es schwierige Sachen zum Entscheiden gegeben hat oder wenn irgendetwas geplant werden musste. Dann hat er die beizogen. Ich musste mir da sagen, was wäre das heute, wenn der Präsident Macron, der so Mühe hat mit den Gilets jaunes, wenn der Jesus als wunderbaren Ratgeber zur Seite hätte. Aber nicht nur er. Ich denke da noch viele andere Regenten, die das auch sehr gut könnten brauchen. Was wäre da anders, wenn die würden auf Jesus hören? Eigentlich wünsche ich das auch all unseren Bundesrätinnen und Bundesräten, der ganzen Bundesversammlung. Du hast den wunderbaren, super Ratgeber an deiner Seite. Das tönt zwar schön, sagt jetzt vielleicht jemand. Tönt schön und gut, das tönt so fromm. Aber was heisst das? Wie geht das? Wie geht das? Es ist gar nicht so einfach in Praxis umzusetzen. Es ist ja nicht einfach ins Verstehen. Der Ratgeber. Wer Jesus um Rat fragt, muss als erstes mal Zeit haben. Muss Geduld haben, dass er parat ist, auf seine Antwort zu warten. Wir sind verwöhnt. Wir sind furchtbar verwöhnt. Wenn wir eine Frage haben, WhatsApp, ab und schon macht es und schon ist die Antwort da. Und wir meinen, das so ging es auch mit Jesus. Er kann auch schnell antworten. Das ist nicht das. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du das ernst meinst, dann sag Jesus immer wieder, auch in einem randvollen Tag, Herr Jesus, du bist mein Ratgeber. Ich will deine Stimme hören. Sag, red zu mir, ich will dich hören. Ich meine es ernst. Er soll in deine Gedankenwelt hineinreden. In deine Überlegungen. Er soll dir direkt Antwort geben oder durch ein Wort aus der Bibel. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du Mühe hast, wenn das schwierig ist, ihn zu verstehen, frag doch jemanden. Einen gläubigen Freund, eine gläubige Freundin. Könntest du nicht mit mir hören? Ich will auf den Rat von Jesus. Ich warte auf ihn. Hilfst mir zu hören? Er heisst starker Gott. In anderen Übersetzungen heisst Gott Held, mächtiger Gott. Der Begriff hier, El für Gott, ist eigentlich ein allgemeiner Begriff für Gott. Und es hat mich erstaunt, dass Gott so ein Sammelsurium-Begriff für Gott verwendet für die Prophezeiung. Aber ich kann mir am Schluss müssen sagen, ich glaube, wenn Gott das Wort El, Gott braucht, wo so missbraucht worden ist, schon damals für irgendwelche Götter und Götze, sogar für Menschen, dann stelle ich mir Gott vor, dass er das ganz bewusst sagt, starker Gott, und dabei lächelt und denkt, klar, den Begriff kann man missbrauchen. Kann jeder für sich beanspruchen, ist mir doch gleich. Aber an dieser Tatsache, dass ich allein Gott bin, ändert nichts wegen dem. Und wir bekennen, ja, Gott, du bist wirklich allein Gott. Du bist wirklich allein Gott. Nachdem der Prophet Daniel, der ist ja mal in die Löwengrube gefallen worden, und er ist nachher nicht von den Löwen zerrissen worden. Er ist am nächsten Morgen frisch, fröhlich aus dem Löwenkäfig rausgekommen und er hat keinen einzigen Kratzer gehabt. Der König Darius, der das erlebt hat, hat nachher folgende Botschaft in sein Land rausgelassen. Wir lesen das in Daniel 6, 7 bis 28. Da sagt doch da tatsächlich so ein X-König, das ist mein Befehl. dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Wer hat das dem König eingegeben? Also ich muss eigentlich staunen. Und ich musste mir auch sagen, wenn das damals möglich war, dass so einer von den mächtigsten ein solches Bekenntnis ableitet, dann soll es doch auch heute noch möglich sein. Sollen wir ein bisschen mehr beten für das? Alle miteinander. Dass irgendein Regent zu einem Zeugnis kommt, wie da der Darius. Er heißt ewiger Vater. Der Begriff Vater ist in unserer Welt mehr oder mehr zu einem problematischen Begriff geworden. Eine Frau outet sich auf einer Plattform im Internet zu und sagt, ich habe zwei Beziehungen hinter mir. Die erste 8 Jahre, die andere 5 Jahre. Zu beiden Partnern hat meine Tochter Papa gesagt. Und diese haben sie wie ihr eigenes Kind behandelt. Ihren leiblichen Vater kennt meine Tochter nicht. Mit der Trennung von mir oder Trennungen von mir haben beide Partner auch den Kontakt zum Kind abgebrochen. Ewiger Vater, was für ein armes Kind. Zu zwei Männern Papi gesagt. Sie hat keine Ahnung, wer ihr Vater ist. Die beiden Papis sind einfach verschwunden, weg. Und da dürfen wir lesen, unser himmlischer Vater ist ein ewiger Vater für uns. Er ist da. Auf ihn ist verlassen. Er sorgt für uns. Wir sind und bleiben seine Kinder. Er ist da. Er geht nicht einfach weg. Für junge Menschen klingt das vielleicht ein bisschen komisch da von dem Vater. Junge Menschen haben gerne mal eine sturmfreie Bude. Die sind froh, wenn Vater und Mutter mal ein bisschen weg sind. Und sie eine sturmfreie Bude haben. Ich will nicht nur die Jungen fragen jetzt, auch die nicht mehr ganz Jungen und die Halbalten. Lebst du in deinem Glaubensleben mit sturmfreien Buden? Wo du froh bist, wenn der himmlische Vater mal Ferien macht oder für ein Wochenende weg ist oder weiss ich was. Lebst du in deinem geistlichen Leben mit sturmfreien Buden? Und ist es gar nicht angenehm, dass der himmlische Vater dein ewiger, ständig präsenter, liebender Vater ist? Ist es vielleicht dann, wenn du die Steuererklärung ausfüllst? Vielleicht dann, wenn du dein Budget machst mit dem Zahltag. Wenn du deine Freizeit planst, Ferien planst. Wenn du mit deiner Freundin ins Bett hüpfst, auch wenn ihr gar noch nicht geheiratet sind. Was sind eure sturmfreien Buden? Das kann ganz verschieden sein. Jesus hat die Meinung über den Vater. Er hat gesagt, wenn also ihr, die ihr noch böse, doch böse seid, das nötige Verständnis habt für eure Kinder und gute Dinge tut, Wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wir wissen, egal ob Christen oder nicht Christen, es gibt sehr viele gute Eltern, die wissen, was gut ist für ihre Kinder. Und die geben ihren Eltern, ihren Kindern gute Sachen. Und da sagt jetzt Jesus, wie viel mehr? Wie viel mehr ist da, wo der Vater im Himmel für uns parat hat? Und so, wie er mit uns umgeht, gut. Sturmfreie Buden im geistlichen Leben sind immer nachteilig. Wir meinen, das sei super und sei vorteilhaft. Ganz sicher nicht. In dem Jahr, wo es endet, haben wir uns intensiv mit dem Unser Vater beschäftigt. Bleiben wir da. Das immer wieder zu beten. Kontakt aufzunehmen mit dem Vater, der da ist. Unser Vater im Himmel. Es ist interessant, dass Tourgemeinde schon im 2. Jahrhundert den Schluss vom Unser Vater dann angesetzt hat. Und gesagt hat, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das kommt erst in späteren Handschriften mit dem Unser Vater zusammen. Genau das ist es. Warum beten wir so? Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ein besser qualifizierter Vater gibt es überhaupt nicht. Er heisst Friedensfürst. Ein Fürst ist ein Vorsteher, ein Anführer, ein Oberster. Jesus stiftet Frieden zwischen Menschen und Gott. Jesus stiftet Frieden untereinander, zwischen den Menschen. Es geht um Frieden. Shalom. Shalom heisst Heil. Das heisst Wohlergehen. Oder man könnte auch sagen, Shalom heisst genug haben. Genug haben. Wir wissen alle, dass der Friede, der Shalom nicht in uns innen liegt als normale Menschen. Wir können Shalom auch nicht von uns aus weitergeben. Wir sind von Anfang an Kinder, die nie genug haben. Wir sind von Anfang an Leute, wo es uns zuerst um unser eigenes Wohl geht und nicht ums Wohl des anderen. Wenn du ruhelos und unzufrieden bist, wenn du ständig waffelst über andere, daheim oder am Arbeitsplatz, dann fehlt dir der Frieden. Es war so interessant vor einer Woche, die Szene, die wir hier gehört haben am Weihnachtsfest, wo wir von dem geredet haben. Von dem Knatsch, der immer wieder da ist. Zuerst will Jesus dir zeigen, was falsch ist, was krumm läuft in deinem Leben. Und dann wird er dir vergeben. Und wenn das passiert ist, erfüllt er dich mit seinem Frieden. Und dann wirst du zum Friedensstifter. Dann wirst du zu jemandem, der diesen Frieden weitergibt. Frieden vorlebt, ansteckend. Das ist Weihnacht. Und darum haben die Engel das auch gesagt am Weihnachtsabend in Bethlehem über Maria und Josef und die ganze Familie. Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gott ist der Friedensstifter. Und er will uns Frieden schenken. Ich finde es so schöne Namen, die hier Jesus überkommt in dieser Prophezeiung. 700 Jahre voraus, vor Bethlehem, hat das Gott schon ankündigen lassen. Es kommt dann mal einer, der ist so. Ich möchte euch ermutigen, tun das neue Jahr nicht im Unfrieden antreten. Wir haben noch eine ganze Woche Zeit, um Frieden zu stiften. Wir haben noch ein ganzes Jahr Zeit nachher dafür, in diesem Frieden zu wachsen. Geniessen wir das. Leben wir das. Ich möchte jetzt im Gebet eigentlich die vier Namen ganz bewusst über euch aussprechen, über euch nennen, euch übergeben. Das war ja beim aaronitischen Segen auch schon so gewesen, dass Gott zum Mose gesagt hat, so sollen Priester in meinem Namen auf die Israeliten legen. Der Name von Gott, der Name von Jesus, den will ich euch jetzt auf euer Leben legen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen dazu, wenn es geht. Jesus, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du verstehst uns in unseren Bedürfnissen. Du verstehst uns, wenn wir sagen, mal, das ist genau das, was ich brauche. Wir brauchen dich als Ratgeber in unserem Leben. Wir brauchen dich als starker Gott zu unserer Seite. Und wir brauchen dich auch als Vater über unserem Leben. Als Vater, der es gut meint mit uns, der das Beste will für uns. Und danke für deinen Frieden, den du schenkst, Jesus. Ja, und wenn du so genannt worden, Jesus, wenn du so genannt worden bist, dann bist du mit diesen Namen auch in uns innen, durch den Heiligen Geist. Und darum möchte ich dir schon jetzt ganz bewusst danken, dass du als der Ratgeber, als der Gott, als der Vater, als der Frieden schon jetzt in unserem Inneren präsent bist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.